Ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen. Und ich möchte in der heutigen Predigt eigentlich drei Punkte ansprechen. Punkt 1 ist die völlige Verlorenheit des Menschen. Mit völlig meine ich völlig. Punkt 2 und 3, die werden sich ein bisschen ineinander verflechten. Das ist einmal Gottes Gnade und Liebe zu den Menschen. Und Punkt 3 ist, wie können wir als gefallene Menschen im Alltag unser Leben leben? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was Gott wohl empfinden muss, wenn er auf uns Menschen schaut? Ich denke, wer eine Familie hat mit vielen Kindern, der kann es vielleicht ein bisschen nachempfinden. Ein bisschen. Wie empfinden wir als Eltern das, wenn unsere Kinder sich miteinander verstreiten? Fürchterlich, oder? Die tun uns doch nichts. Die sind ja nicht mit uns verstritten. Die sind ja untereinander. Was haben wir damit zu schaffen? Und trotzdem schmerzt es, oder? Wie muss Gott wohl empfinden, wenn er auf uns Menschen schaut? Ich glaube, diesen Schmerz, den können wir uns gar nicht vorstellen. Ich denke, das ist nicht möglich für uns Menschen. Das kriegen wir nicht hin. Wie schon gesagt, die Menschheit ist völligst verloren, verdorben, durch und durch. Das sagt uns die Bibel. Auf den ersten Seiten der Bibel sagt Gott dieses Urteil über die Menschen. In 1. Mose Kapitel 8, Vers 21, nach der Sintflut, sagt er, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten, andere Übersetzungen sagen noch Dichten oder Sinnen, des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Nicht ab 20, nicht ab 30, nicht ab 50, sondern wirklich von seiner Jugend an ist das Dichten, Sinnen, Trachten, die Gedanken, die wir in uns tragen, böse. Das finden wir in 1. Mose 8, 21, sagt Gott das. Wir finden im Psalm 14, ab Vers 1, das sagt der Psalmist, von David ist das, der nah spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen. Wir haben fast 8 Milliarden Menschen. Ob es auch nur einen gibt, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verloren. Es gibt keinen, der Gutes tut. Auch nicht einen einzigen. Das ist ein vernichtendes Urteil, oder? Vernichtendes Urteil. Auch in Römer 3, Vers 11, da sagt Paulus auch nochmal das Gleiche. Wir finden also ganz am Anfang der Bibel, auch in der Mitte der Bibel, auch am Ende der Bibel. Also der Mensch als solches ist völlig verloren. Der Mensch als solches in seiner Wesensart ist völlig verdorben. Und da stellt man sich doch die Frage, der Mensch, die Krone der Schöpfung, der Mensch, den Gott nach seinem Ebenbild erschaffen hat? Man könnte, ich weiß, dieser Vers, der ist aus dem Zusammenhang gerissen so ein bisschen, aber er passt, man kann ihn hier anwenden. Aus Hesekiel 28, Vers 12, wo Hesekiel über den König von Tyros, glaube ich, spricht er, aber es geht da noch tiefer. Er spricht über den gefallenen Satan. Aber vorher sagt er, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Auch der Satan, er war einer der vornehmsten Engel vorher, bevor Sünde in seinem Herzen gefunden wurde. Diese Worte spricht er eigentlich in seine Richtung. Aber genauso kann man auch über die ersten Menschen sagen. Vollkommen, vollkommen, voller Weisheit. Adam benennt alle Tiere, Gott führt jedes Tier an ihm vorbei und er benennt die. Nach welchem Tier würden uns die Ideen ausgehen? Ich glaube recht schnell, oder? Aber er benennt die alle. Voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. So wurden sie einst geschaffen. Und dann sehen wir diese zwei Gegensätze, wie sie erschaffen wurden und zu dem sie geworden sind. Man könnte sich hier die Frage stellen, was ist wohl die schlimmste Sünde? Was ist die schlimmste Sünde? Jetzt seid ihr gefragt. Ganz spontan. Lügen, töten, Abkehr von Gott, unversöhnlich. Was war denn die Sünde der ersten Menschen? Haben die jemanden getötet? Haben sie jemanden belogen? Dann kann es nicht so schlimm gewesen sein, oder? Ungehorsam. Ungehorsam? Das ist heute, das zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht, oder? Mehr nicht? Nur ungehorsam? Wer war heute schon ungehorsam? Ihr müsst nicht antworten. Mehr nicht, stellt man sich die Frage. Nur ungehorsam und solche Konsequenzen? Ist nicht möglich, oder? Und doch. Und in Römer 6, Vers 23 heißt es, was ist der Lohn der Sünde? Der Tod. Keine Diskussion. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Da gibt es kein dran vorbei. Nur ein kleiner Ungehorsam, könnte man heute sagen. So etwas Unscheinbares, das macht doch jeder. Nichts wirklich Schlimmes. Und doch sehen wir, was für gravierende Folgen das mit sich zieht. Wenn wir in 1. Mose Kapitel 5 lesen, das ist das Inhaltsverzeichnis der Nachkommen Adams. So heißt es immer wieder, er starb. All die Menschen, also diese Vorfahren, die dort aufgereiht werden, außer Henoch, alle starben. Aber in den ersten drei Versen ist etwas Interessantes, was ich sehr oft überlesen habe, wenn wir heute schon das Thema haben, zu überlesen, gelesen und doch nicht wirklich verstanden zu haben. Ich lese mal nur die ersten drei Verse. Es heißt dort, es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Adams. 1. Mose Kapitel 5 ist das. Als Gott den Menschen schuf, gestaltete er ihn als Abbild von sich. Was wir schon gerade gesagt haben, ne? Die ersten Menschen im Ebenbild Gottes erschaffen. Perfekt. Er schuf sie als Mann und Frau. Dann segnete er sie und gab ihnen noch am Tag ihrer Erschaffung den Namen Mensch. Als Adam 130 Jahre gelebt hatte, zeugte er einen Sohn nach seiner Gestalt und seinem Ebenbild. Er gab ihm den Namen Seth. Wir sehen, die ersten zwei Menschen wurden nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Aber alles danach, alles, was danach kam, das wurde im Ebenbild oder in der Gestalt von Adam und Eva geschaffen. Was war der Unterschied? Wenn Adam doch im Ebenbild Gottes ist und Seth im Ebenbild Adams, dann ist es doch ein und dasselbe, oder? Nein. Was war dazwischen? Die Sünde. Der Sündenfall war dazwischen. Dieser kleine, unscheinbare Ungehorsam, der war dazwischen. Und so sehen wir, dass jeder Nachkomme, der auf dieser Welt lebt, hat diesen Keim der Sünde in sich. Und da gibt es kein... Jeder von uns, der braucht sich nur seine Kindheitsbilder anschauen und von heute in den Spiegel schauen. Und dann sieht er ist gealtert. Das ist die Folge davon. Das ist die Folge davon. Das ist die Folge der Sünde. Und wir sind alle im Ebenbild Adams. Und wir alle werden sterben. Weil wir diesen Keim in uns tragen. Und wir können nicht ausbrechen aus diesem. Ist nicht möglich. Wir tragen diesen Keim in uns, den Keim der Sünde. Und so ruft auch der Psalmist in Kapitel 51 aus, in manchen Übersetzungen ist das Vers 5, in manchen 7, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Martin Luther soll mal gesagt haben, der alte Adam soll täglich aufs Neue ersäuft worden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Man hört schon, der Spruch ist ein paar Jahrhunderte alt. Dieser Keim der Sünde, den tragen wir in uns. Da gibt es nicht einen einzigen Menschen, der von sich aus sagen kann, ich bin gerecht. Der kann es sagen, ja, aber es ändert nichts. Gott beurteilt es anders und darauf kommt es an. Sünde bedeutet ja am Ziel vorbei. Ne? Das ist ja die Erklärung für den Begriff Sünde. Am Ziel vorbei. Wenn wir zu Gott wollen, dann müssen wir nach seinen Spielregeln spielen. Da können wir uns nicht eigene ausdenken. Können schon, aber es ist nicht zielführend. Die Spielregeln hat Gott festgesetzt. Der Lohn der Sünde ist der Tod für einen jeden Menschen. Der stirbt des natürlichen Todes. Und wenn wir in Offenbarung Kapitel 21, glaube ich, am Ende heißt es, wo der Tod, das Totenreich, in den Feuersee geworfen werden. Da wird gesagt, dies ist der zweite Tod. Das heißt, jeder Mensch, der in Sünde stirbt, ist im Totenreich erstmal. Aber das Totenreich wird später in den Feuersee geworfen. Das ist der endgültige Tod, der zweite Tod, wo keiner mehr raus kann. Endgültig, für ewig. Der Zustand des Menschen. Auf der anderen Seite, man könnte ja wirklich sagen, ja, Gott hätte eigentlich einfach eine neue Menschheit schaffen können. Hätte auch. Aber er entscheidet sich für diese gefallene Schöpfung. Er entscheidet sich für sie. Er muss es nicht tun. Es gibt nicht einen einzigen Grund, den wir Gott vorschreiben könnten, wieso er uns lieben müsste. Das haben wir nicht. Aber er tut es. Wir können uns auch anschauen, die Versuchung von Adam. Man kann sich fragen, okay, wie ist es denn dazu gekommen? Ja, Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen. Aber wie hat Gott es zugelassen? Der Satan konnte nicht tun und lassen, was er wollte. Der Satan hätte ja auch in seiner Ursprungsform erscheinen können, als Engel des Lichts, als dieses majestätische Wesen. Als was darf er sich den Menschen zeigen? Als Schlange. Als ein Wurm, der da unten irgendwo, gut, damals hatte er anscheinend noch Beine, aber trotzdem irgendwo da unten, auf was man runterschaut, nicht hochschaut. Und diese Schlange, nur in dieser Gestalt hat Gott es zugelassen. Und somit hat Adam keine Entschuldigung. Ein Tier, das er am Vortag oder vor ein paar Tagen noch benannt hat, führt ihn in Versuchung. Und er fällt. Der Mensch hat keine Entschuldigung, nichts. Er steht mit leeren Händen. Was tut Gott? An diesem Punkt schon, dort im Paradies, was tut er? Er schenkt den Menschen Hoffnung, eine Verheißung. Er sagt nämlich in 1. Mose 3,15, ich stelle Feindschaft zwischen dich, also der Schlange, dem Satan, und die Frau, Eva, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Schon dort im Paradies gibt Gott den Menschen Hoffnung. Der Mensch ist gefallen, ja. Er ist des Todes würdig, ja. Aber Gott schenkt Hoffnung. Er sagt, es wird jemand kommen. Es gibt Hoffnung. Und dieser Kampf zwischen diesen zwei Linien, der ist so alt, wie es die Menschheit gibt. Bis heute. immer wieder, wie oft scheint es so, dass der Satan den Kampf gewonnen hat. Der hat ja immer versucht, diese Linie zu durchtrennen. Der hat versucht, das Volk Israel zu vernichten. Der hat alles versucht. Der hat nichts unversucht gelassen. Als Jesus dann geboren wurde, hat er die ganzen Kinder ausrotten lassen, in der Hoffnung, dass auch das Kind Jesu getötet wird. Nicht geklappt. Und dann der Triumph. Also, besser geht nicht, oder? Als Jesus am Kreuz hängt. Der Triumph. Er hat es geschafft. Nicht einfach nur in dem Tod auszuliefern, sondern er hat es sogar geschafft, einen seiner jüngsten Verbündeten hat ihn verraten, Judas. Das Volk, zu dem er kam, hat ihn ans Kreuz schlagen lassen. Das ist Triumph mit einer Demütigung mit drin. Aber er durfte nur kurz triumphieren. Das war nicht von Dauer. Denn bereits ein paar Tage später heißt es, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Der größte Triumph des Satans ist zu seinem größten Fall geworden. Er konnte es nicht. Er konnte es nicht. Denn wir dürfen eins nie vergessen. Satan und Gott, die stehen nicht auf Augenhöhe. Niemals. Der Satan ist ein geschaffenes Wesen. Er ist nur ein Engel. Von Gott erschaffen. Die stehen nicht auf einer Ebene. Der Satan kann nicht einen Schritt tun, wenn Gott es nicht zulässt. Deswegen, wir müssen nicht Angst vor dem Satan haben, sondern wir müssen Angst, Gott ungehorsam zu sein. Davor sollten wir Angst haben, Gott ungehorsam zu werden. Der Satan ist nur ein geschaffenes Wesen. Wir sollen ein Leben führen, das Gott würdig ist. Und so sehen wir, dass im Grunde das Urteil über den Satan, das ist schon gesprochen worden. Das Urteil ist schon gesprochen worden. Es ist nur noch nicht ausgeführt. Das Urteil ist noch nicht ausgeführt. Ich weiß nicht, wie lange das bei Gerichten dauert, aber ich glaube, da gibt es auch die Urteilssprechung und dann, bis die Urteil wirklich ausgeführt wird. Ich glaube, da kann es auch eine gewisse Zeitspanne geben. So ungefähr ist das hier auch. Das Urteil ist schon ausgesprochen. Es ist nur noch nicht ausgeführt. Und so stellt sich die Frage, wie sollen wir nun leben? Wir alle tragen ja diesen Leib, oder wir sind in diesem Leib immer noch gefangen. In diesem Leib, das von der Sünde gekennzeichnet ist. Wie sollen wir jetzt leben? Und da möchte ich einen Mann vorstellen, als Beispiel, der mich irgendwie in seinen Bann gezogen hat. Ich habe den irgendwann mal, ich glaube Dezember, Januar, habe ich schon mal den Text gelesen und in letzter Zeit einfach beim Predigt hören kam mir das wieder. Luther übersetzt seinen Namen als Herzer oder der andere in den Arm nimmt. Das ist ein interessanter Name, oder? Im Hebräischen steht da ganz einfach Habakuk. Sagt uns vielleicht nicht viel. Ich habe mir einfach mal seine Verse, wo ich das erstmal so gelesen hat. Man hat das ja alles schon mal gelesen. Aber irgendwie hat es mich zu der damaligen Zeit nicht so wirklich angesprochen. Aber wo ich das jetzt gelesen habe, habe ich mir die Frage sofort gestellt, stopp, wann hat er gelebt? Warum schreibt er sowas? Könnte ja fast sein, dass er in der heutigen Zeit noch lebt. Es ist so ähnlich wie die Zeit von heute. Aber nein, er lebt nicht heute. Er hatte in der Zeit von Josias Herrschaft, kann man sagen, der letzte gottesfürchtige König im Königreich Juda gelebt. 31 Jahre waren das. Und die Zeit danach. Wie schon gesagt, Josia, der letzte gottesfürchtige König, und danach kam nur noch alles andere als schön. Unter Josia gab es weitreichende Reformen. Er hat zum Beispiel den Tempel wieder herrichten lassen. Er hat das Passafest wieder gefeiert, auch mit den Nordstämmen zusammen. Das war wirklich, könnte man sagen, das Land war im Aufschwung. Können wir uns noch erinnern, wo auch bei uns hier im Land Aufschwung war? Schon ein paar Jahrzehnte her, ne? Aber wir hatten das hier auch bei uns. Auch bei uns hier gab es einen Aufschwung im Land, wo man wirklich morgens mit Hoffnung aufgestanden ist, wo man sich irgendwo gefreut hat. Es geht vorwärts, es wird was. Aber Josia starb eines tragischen Todes und somit ging es nur noch bergab. Bei uns könnte man fast sagen, und dann kamen die Grünen. Aber das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Es sind nicht nur die Grünen. Es sind nicht nur die Grünen. Das ist weit mehr als das. Das ist vielleicht so das, was man so greifen kann, was man benennen kann. Aber die Menschheit hat sie dermaßen von Gott entfernt. Genauso wie auch damals das Volk Juda. Und das ist der wirkliche Grund. Und es ist immer schwer, diese Umstellung mitzumachen, oder? Es fällt uns heute nicht leicht, morgens aufzustehen und mit Hoffnung in den Tag zu starten. Wenn man all diese Nachrichten auf sich zukommen lässt, am liebsten die Decke wieder über den Kopf und den Kopf nach unter das Kissen stecken und abwarten, bis es wieder dunkel wird. Man will irgendwann mal nicht mehr, oder? Oder geht es nur mir so? Man wird müde davon. Und genauso ging es auch Habakuk damals. Der hatte diesen Aufschwung erlebt und auch diesen Niedergang. Und so schreibt er in Habakuk Kapitel 1, Vers 2. Dort heißt es: Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Wie lange habe ich gerufen, Herr, und du hörst nicht? Andere Übersetzungen sagen noch geschrien. Geschrien. In diesem kurzen Vers haben wir vieles drin. Es ist nicht nur ein einmaliges Gebet, nicht nur ein einmaliger Aufschrei, sondern ein fortwährendes. Wir sehen hier eine gewisse Müdigkeit schon vom Rufen, vom Schreien. Es ist eine innere Not, die er hat, eine Dringlichkeit. Wie lange, sagt er, soll ich noch? Wie lange soll ich noch? Und du hörst nicht. Er hat das Gefühl, Gott hört ihn nicht, Gott sieht ihn nicht. Gott hat ihn sich selbst überlassen, seinem Schicksal. Dieses Wort Herr in den alten Übersetzungen wird groß geschrieben. Das ist nicht Herr Scholz oder Herr Bundeskanzler. Das ist Jehova, Jahwe, die allerhöchste Instanz, die er hier anruft. Die allerhöchste Instanz. Die ruft er an. Er geht nicht zum König von Juda. Er geht nicht zu irgendwelchen anderen Instanzen. Nein, zum Herrn. Groß geschrieben, den ruft er in seiner Not an. Von ihm erwartet er Hilfe. Kein Mittler, keinen, der dazwischen steht, direkt. Tun wir das heute? Wie viel mehr haben wir heute die Möglichkeit? Wir haben nämlich einen Mittler, ne? Jesus, der für uns gestorben ist. Wir haben einen Mittler zum Allerheiligen. Wir haben einen. Und wir dürfen es nutzen, wir dürfen es anrufen, wir dürfen all unsere Not vor ihm schreien, klagen, wir dürfen es aussprechen. Habakuk sagt weiter: Ich schreie zu dir, Gewalttat, und du rettest nicht. Gewalttat. Mit Gewalttat ist hier kein Überfall gemeint, sondern es ist das Unrecht, das im Land stattfindet. Wenn das Recht mit Füßen getreten wird, das nennt ihr hier Gewalttat. Dem Recht wird Gewalt angetan. Und es ist für ihn unerträglich. Das Volk, das sich das Volk Gottes nennt, tritt das Gesetz mit Füßen. Was ist um uns herum? Unser christliches Abendland. Was ist davon noch über? Es ist wirklich ein Abendland geworden, oder? Ein Abendland, wo es wirklich dunkel wird. Weiter sagt Habakuk: Warum lässt du mich das Unrecht sehen? Warum schaust du dem Verderben zu? Warum sehe ich nur Frevel und Gewalt, erlebe Zwietracht und Streit? Warum lässt du mich das Unrecht sehen? Man könnte ja auch wieder sagen, was geht dich das an, Habakuk? Leb doch dein Leben, mach deins. Was geht dich das an, was die anderen tun? Aber er erlebt das tagtäglich. Und es ist für ihn eine Last. Er kann es nicht mit anschauen. Er kann es kaum noch ertragen. Wenn wir Jeremia 36 lesen, Jeremia war ein Zeitzeuge von Habakuk. Ich weiß nicht genau, wie die sich überschnitten haben, aber es war auch die gleiche Zeit. Wenn wir einen Abschnitt lesen, ich sag mal, das Gericht über Juda, das war ja schon beschlossen. Das Gericht über Juda hatte Gott schon vorher durch seine Propheten kundgetan. Man wusste es. Er sagt nämlich in 2. Chronik, Kapitel 34, ab 24, ich lese diesen paar Verse vorher durch, 2. Chronik 34, ab 24 steht, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, das man vor dem König von Juda gelesen hat. Das war vor Josia, hat man das gelesen. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn sich über diesen Ort ergießen und nicht ausgelöscht werden. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest, ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Diese Botschaft, die war schon bekannt. Die war bekannt. Gott hatte sein Urteil schon gesprochen. Es wurde nur aufgeschoben, weil Josia Buße tat. Wir sehen auch hier drin, was können wir tun, damit unsere Umwelt es besser geht. Wenn wir wirklich umweltbewusst sind, was können wir wirklich tun, was wirklich wirkt? Mülltrennung? Kein Diesel mehr fahren? Irgendwo in der Höhle, am Lager? Nee, am Lagerfeuer geht auch nicht, es ist Feinstaub. Frieren für den Frieden? Man könnte noch vieles aufreihen. Nein, uns Gott nähern. Nur das hält Gottes Zorn auf. Wenn ein Volk sich zu Gott wendet, wenn es Buße tut, das ist Klimaschonung. Das wirkt. Das sehen wir hier. Josia tat Buße und der Zorn Gottes wurde aufgehalten. Aufgeschoben. So, und jetzt möchte ich diese Stelle vorlesen aus Jeremia 36. Dort sendet Gott in seiner großen Langmut, obwohl das Gericht schon beschlossen ist, sendet er eine Botschaft an den König, in der Hoffnung, vielleicht reagiert er auch so wie Josia, vielleicht. Doch es heißt dort, immer wenn Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte vor dem König, schnitt der König sie mit einem scharfen Messer ab und warf sie ins Feuer, bis die ganze Schriftrolle verbrannt war. Weder der König noch seine Würdenträger erschraken über das, was sie hörten. Keiner riss sein Obergewand ein. Der hört es zu, sitzt schön an seinem Kamin und schmeißt es schön ins Feuer rein. Für etwas ist es ja doch gut, es wärmt. Und was kommt? Das Gericht kommt. Gott lässt sich nicht spotten. Gott hat Gnade. Gott ist langmütig. Gott ist geduldig. Gott ist liebevoll. Aber alles hat eine Grenze. Die große Stadt Ninive, die tat Buße auf das Wort des Jona. Und das Gericht wurde von sich genommen. Hier sehen wir nur Gleichgültigkeit. Sie hören zu, naja, was soll's? Was geschieht heute um uns herum? Was geschieht heute um uns herum? Ist es nicht die gleiche Gleichgültigkeit? Der Mensch sieht sich als die Krone der Schöpfung? Nein, der Mensch sieht sich als Gott. Der Mensch rettet die Umwelt. Der Mensch entscheidet, wer leben darf und wer nicht, wer abgetrieben wird. Der Mensch entscheidet, was richtig ist. Es wird nicht mehr gefragt, was Gott sagt. Es interessiert gar keinen mehr. Eine völlige Gleichgültigkeit. Wir sind und wir machen. Weiter lesen wir, was Habakuk schreibt. Er sagt, darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals mehr hervor, denn der Gottlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Verdreht, das obere nach unten. Dieser König von Juda, der in der Herrschaft war, der regiert hat, wie hat er regiert auf das Gericht? Gleichgültig. Das interessiert den nicht. Der hatte seine eigenen Probleme. Das Gesetz wird kraftlos, weil es nicht angewandt wird. Wir haben im Wort Gottes Antworten auf wirklich wichtige Fragen. Man kann suchen danach, man kann forschen und man findet die Antworten. Gott lässt sich finden, immer, wenn einer nach ihm sucht. Gott lässt sich immer finden. Aber Gleichgültigkeit hilft nicht weiter. Und so sehen wir damals, zur Zeit von Habakuk, das Gesetz wurde mit Füßen getreten, es wurden nur nach eigenen Interessen durchgedrückt. Genauso wie auch heute. Was ist denn heute wichtig in dieser Welt? Was ist denn heute noch wichtig? Der Krieg in der Ukraine? Interessiert uns das wirklich? Dass da Menschen sterben? Interessiert uns das wirklich? Was interessiert uns heute? Kann jeder für sich selbst beantworten. Was interessiert die Politiker? Das Allerbeste, ne? Nur versteht jeder was anderes darunter, unter dem Allerbesten. Ja, es ist traurig. Es ist traurig. Der Psalmist ruft in 119, Vers 105 aus. Dein Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Das wäre doch schön, oder? Das wäre doch schön. Wir können die Welt nicht verändern. Das können wir nicht. Aber wir können unser Leben in den Griff kriegen, wenn das unser Maßstab ist. Dein Wort, die Bibel, dein Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß. Auch in diesem christlichen Abendland, das so dunkel geworden ist, dass man einen Fuß vor den anderen nicht mehr stellen kann. Aber das Wort Gottes, das leuchtet immer noch. Das hat die gleiche Leuchtkraft wie auch damals. Da hat sich nichts verändert. Wir müssen es nur wirken lassen. Wir müssen es scheinen lassen aus uns herum. Und dann können wir auch unsere Umgebung erleuchten. Dadurch können wir das. Und da fällt mir als Beispiel Petrus ein, der vom Wasser ging. Ihr alle kennt das Gleichnis, ne? Dieses. Es ist doch klar, dass Wasser nicht tragen kann. Das muss ich keinem von uns erklären, oder? Der eine oder andere hat es schon mal vielleicht versucht, aber das funktioniert nicht. Das Wasser kann nicht tragen. Aber es konnte es, weil Jesus es gesagt hat. Es konnte es, weil Jesus es gesagt hat. Und Petrus glaubt diesem Wort. Und er steigt aus und geht. Nur weil Jesus es gesagt hatte, konnte das Wasser tragen. Petrus glaubt und das Wasser trägt. So, jetzt hat er auf der einen Seite hat er Jesu Worte und er glaubt daran. Auf der anderen Seite ist aber was? Das Nass um ihn herum? Der Sturm, den er sieht, den er spürt an die Wasserspritzer im Gesicht? Den Wind? Die Wellen vielleicht einen Meter hoch? All das sieht er, das spürt er, das strömt auf ihn ein. Das andere glaubt er nur. Und wir sehen, eine Weile hält er sich an diesen Glauben und dann fängt er an zu sinken. Ist das bei uns heute nicht genauso? Wir haben einmal das, was wir glauben. Und wir haben all diese Einflüsse, die auf uns einströmen, tagtäglich. Und da heißt es, durchzuhalten. Wir können diesen Wind nicht von uns tun. Der ist da. All diese Nachrichten, die wir hören, all das, was uns Angst macht, das ist alles real. Das ist da. Aber wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Möglichkeit zu glauben. Petrus schaut Jesus an und er zieht ihn raus. Das ist nicht so schlimm, dass er anfängt zu sinken. Das ist noch nicht mal das Schlimme. Wichtig ist, wenn man sinkt, die Augen auf Jesus richten. Er hat die Kraft, uns rauszuziehen. Es geht nicht darum, dass wir unfehlbar sein sollen. Das werden wir nie erreichen. Aber wenn wir fallen, die Augen auf Jesus richten. Er streckt die Hand aus. Er zieht uns raus. Und wenn wir in der heutigen Zeit zum Beispiel Matthäus 24, die Endzeitrede Jesu, lesen, ich glaube, da lesen wir das mit ganz anderen Augen, oder? Matthäus 24, Vers 6 heißt es ja, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Und dann Vers 8, dies alles ist der Anfang der Wehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Aber hier heißt es an uns, erschreckt nicht, wenn ihr das alles seht. Erschreckt nicht. Genauso wie bei Petrus. All die Wellen, all das war da. Und trotzdem auf Jesus schauen. Er hat die Kraft, er kann uns durchtragen. Ich meine, in Lukas 21, irgendwo muss das sein, wo es auch wieder heißt, wenn ihr aber all das seht, so erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, in Lukas 21 muss das irgendwo stehen. Wenn ihr das alles seht, hebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Wie geht's denn bei Habakuk weiter? Mit seinem Schrei, mit seiner Not. Mit scheinbar Gott tut nichts. Gott duldet das alles. Was sagt Gott? Das finde ich das Schöne im Buch Habakuk. Es sind nur 3 Kapitel, meine ich. Aber es ist immer, es ist ein Dialog. Habakuk schreit seine Not heraus und Gott antwortet. Habakuk redet und Gott redet. Es ist ein richtig schöner Dialog. Und so antwortet Gott auch. Ab Vers 5. Er sagt, seht euch unter den Völkern um, staunt und erstarrt. In eurer Zeit geschieht etwas, das ihr nicht glauben würdet, wenn es jemand erzählt. Gott reagiert. Seht her, ich stachle die Chaldäer auf, das grausame, ungestüme Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Ein schreckliches und furchtbares Volk, das sich selbst sein Recht herausnimmt und seine Hoheit bestimmt. Schneller als Leoparden sind seine Pferde und wilder als hungrige Wölfe. Seine Pferde und Reiter stürmen heran, sie kommen aus der Ferne. Wie Geier fliegen sie herbei und stürzen sich auf den Fraß. Sie sind entschlossen zu roher Gewalt, ihre Blicke vorwärts gerichtet. Gefangene schaufeln sie ein wie Sand. Mit Königen treiben sie ihren Spott. Würdenträger sind ihr Gelächter. Über jede Festung lachen sie nur, schütten einen Wall auf und nehmen sie ein. Dann ziehen sie weiter. Wie der Sturm fegen sie dahin und machen sich schuldig. Denn ihr Gott ist die eigene Kraft. Wir sehen, Gott reagiert. Wahrscheinlich anders, als Habakuk es erwartet hat. Dieses furchtbare Volk weckt Gott auf. Gott zieht es heran. Gott gibt diesen Auftrag an dieses Volk. Das kommt nicht selber auf die Idee. Gott zieht dieses Volk auf die Sünde der Juden heran und straft es. Man könnte sich die Frage stellen, und das tut Habakuk auch nachher. Er fragt in Vers 13, fragt er, Er sagt auf der einen Seite, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Er stellt sich die Frage, das verstehe ich jetzt nicht, Gott. Was machst du da? Ich weiß, dass Juda ungerecht ist, aber du kannst auch nicht die jetzt kommen lassen. Die sind doch noch viel schlimmer. Wie kann ein noch ungerechterer als Strafe eingesetzt für diese? Wie kannst du das? Aber wie ist das, wenn man irgendwas bearbeiten will? Man kann Holz nicht mit einem Kaugummi kaputt machen, oder? Wenn man Holz spalten will, nimmt man nicht ein Kaugummi, oder? Nimmt man eine Axt. Eisen ist härter als Holz. Also man nimmt immer etwas Härteres, um das Weichere zu bearbeiten. Und wenn wir jetzt an die Statue von Daniel denken, dort finden wir das Oberhaupt, das Haupt dieser Statue ist Gold. Das sind die Chaldeer, dieses grausame Volk, das hier angesprochen wird. Die sind das Haupt, Gold. Und dann kommt Silber, dann kommt Erz und dann kommt Eisen. Wir merken, das Material wird immer härter. Das Material wird immer härter. Man kann nicht etwas Weiches mit noch Weicherem bearbeiten. Es muss immer härter werden. Von der Qualität oder von der Wertigkeit fällt es aber immer weiter runter. Gold oben, Eisen unten. Ist nicht so wertvoll wie Gold. Da sehen wir das. Gott hat für jedes Wertstoff hat er ein Gegenstück. Für jedes hat er ein Gegenstück. Und jeder wird gerichtet. Jeder bekommt seine Strafe. Es fing mit den Chaldeern an, weil Juda in Sünde gefallen ist. Kamen die Chaldeer. Auf die Chaldeer kamen die Medo-Perser. Dann kamen die Griechen, dann kamen die Römer. Und am Ende sehen wir, ein Fels, der nicht von Menschenhand geschaffen ist, trifft diese Statue, diese Weltherrschaft an den Füßen. Jesus ist das Härteste. Gott ist das Härteste. Haben wir in Offenbarung auch gelesen. Diamant. Diamant ist dieses Symbol oder wie, was auf Gottes Härte zeigt, auf Gottes Reinheit. Schlussendlich wird Gott alles richten. Alles Menschliche wird er richten. Die Frage ist, wie wirst du dann erscheinen? Als Freund oder als Feind? Als einer, der dazugehört oder als einer, der gleichgültig war? Der es immer von sich gewiesen hat. Es gibt immer Wichtigeres vielleicht im Leben. Ich wünsche es mir, für mich und für uns alle, dass wir wirklich so wie Habakuk sind. Habakuk sagt in Vers 12, bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben, Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt. Und zur Züchtigung hast du auf Fels ihn bestimmt. Aber er sagt über sich und über die, die zu Gott gehören, wir werden nicht sterben. Du bist von alters her unser Gott, von Urzeiten, unser Heiliger. Du bist es. Und so dürfen auch wir heute ausrufen. Es ist unser Gott. Wir sehen all die Ungerechtigkeit um uns herum. Wir sehen Sachen, die uns Angst machen, die wir nicht verstehen, wo wir uns fragen, wie kann das sein? Ich weiß noch, aus der Schule wurde uns immer gesagt, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Man hat Denkmäler gestellt. Ich war in Buchenwald letztes Jahr. Riesen Denkmäler stehen da. Nie wieder Krieg. Jetzt schreien die Politiker, Panzer. Wir brauchen mehr Panzer. Wir brauchen mehr Panzer. Wie geht sowas? Wie geht sowas? Der Mensch sieht sich als Gott. Aber das wird nicht funktionieren. Am Ende wird jeder Mensch sein Knie vor Gott beugen. Und dann ist es wichtig, hier auf dieser Erde schon diese Entscheidung zu treffen. Du bist unser Gott. Du bist unser Heiliger. In dir ist unser Heil. Nur in dir. In 1. Petrus Kapitel 1, letzter Vers. 1. Petrus, Kapitel 1. Da wird nämlich gesagt in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Wir können uns nicht selbst bewahren. Das ist nicht möglich. Aber hier sehen wir, dass Gott die, die zu ihm gehören, die zu ihm Ja gesagt haben, Gott trägt sie durch, auch durch alle Wirren dieses Lebens. Gott trägt sie durch, bis ans Ende. In seiner Kraft können wir bestehen. Ich stehe noch auf und ich bete noch zu. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, das du uns hinterlassen hast. Ich möchte dir danken, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir dein Wort lesen können und bruchstückweise das eine oder das andere auch begreifen, Herr. Es ist deine Gnade, dass du dich uns offenbarst, dass du uns mitteilst, was du mit dieser Welt vorhast. Und wenn wir heute schon all das um uns herum sehen, all diese Ungerechtigkeit, so dürfen wir wissen, du bist immer noch der Herr. Du hast alle Fäden in der Hand und es geschieht nichts, was du nicht siehst oder was du nicht in der Hand hättest. Und du führst diese Welt wirklich dem Ende zu. Du führst diese Welt, die so hoch erhoben meint zu sein, dem Gericht zu. Herr, ich möchte dich bitten, dass du für uns, die wir zu dir gehören, dass du uns wirklich die Kraft schenkst, ein Licht zu sein. Ein Licht in dieser Dunkelheit, dass du uns den Mut schenkst, die Wahrheit beim Namen zu nennen, dass der eine oder andere wirklich noch dich erkennen kann, bevor es zu spät ist. Schenk du Gnade, Herr. Schenk, dass wir an diesem Heil wirklich immer wieder festhalten. Du bist unsere Hoffnung. Danke dir für alles. Amen.